Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Markus-Evangelium im 12. Kapitel. Wir machen also weiter in unserer Reihe, Markus Kapitel 12. Wir betrachten heute die Verse 13 bis 34. Ich lese uns aber Markus Kapitel 12 ab Vers 1 bis Vers 34. Also die Predigt ist dann über die Verse 13 bis 34. Ich lese uns aber ab Vers 1. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Und er, also Jesus, fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Wachtturm und verpachtete ihn an Weingärtner und Reister außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs empfange. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie, und noch viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten, den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander: Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Jetzt der Abschnitt der Predigt. Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen: Weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie einen. Und er sprach zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sprachen zu ihm: Des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Und es kamen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung, und sie fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da sieben Brüder, und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Da nahm sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Als letzte von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses, bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht so, Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis, mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, man sagt gerne, es gibt keine dummen Fragen. Das haben meine Lehrer früher immer zu mir gesagt und mittlerweile sage ich es manchmal selbst zu meinen Schülern. Ohne Fragen gibt es kein Wissen. Wenn wir aufhören, Fragen zu stellen, dann wissen wir entweder alles, und das ist ziemlich unwahrscheinlich, oder wir sind satt und meinen, nichts mehr wissen zu müssen. Und das ist sehr problematisch. Das ist problematisch zum Beispiel in unserem Berufsleben. Wenn wir dort aufhören, Fragen zu stellen, dann zeigen wir damit, wir sind zufrieden mit dem, was wir können. Wir haben kein Interesse daran, uns weiterzuentwickeln. Das ist auch problematisch, wenn wir aufhören, Fragen zu stellen in unserem Haus, wenn es um irgendwelche praktischen Dinge geht. Wie kann ich das besser machen? Wie kann ich das reparieren? Wie kann ich das schöner machen? Wie geht das vielleicht schneller? Danach zu fragen ist eine gute Sache, weil nur so können wir in Dingen besser werden und können uns weiterentwickeln. Solche Fragen können wir entweder uns selbst stellen und dann versuchen, die Lösung zu finden, oder wir können irgendwo nachgucken, im Internet, in Büchern. Wir können versuchen, wir können andere fragen, oder wir können einfach mal drauf losprobieren und gucken, ob es klappt oder eben nicht. Wenn wir andere fragen, dann ist es weise, Menschen zu fragen, die älter oder erfahrener sind als man selbst, die einfach mehr wissen und sich die Dinge erklären lassen. Kurz gesagt, Fragen zu stellen ist unglaublich wichtig, um Dinge zu lernen. Und so ist es auch in der Gemeinde. Um weiterzukommen in seinem Glaubensleben, um Dinge zu verstehen, ist es wichtig, Fragen zu stellen. Eine Gemeinde, die aufhört, Fragen zu stellen über Gott, über die Welt, über die Bibel, über Erwählung, über die Dreieinigkeit oder über praktische Fragen wie Freundschaft oder Leid. Eine Gemeinde, die aufhört, darüber Fragen zu stellen, die ist ziemlich tot. Es ist dann nämlich eine Gemeinde von Christen, die sich im Prinzip einbilden, alles zu haben und alles zu wissen. Es sind Leute, die sagen: Nur Fragen habe ich eigentlich nicht mehr und eigentlich weiß ich alles, was ich brauche. Die Gemeinde in Laodicea war so eine Gemeinde und Johannes schreibt dieser Gemeinde in Offenbarung Kapitel 3 in den Versen 16 bis 17: Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Das sagt Johannes zu dieser Gemeinde und ich denke, wir sollten beten, dass wir niemals eine Gemeinde werden, die aufhört, nach Wahrheit zu fragen. Danach zu fragen, wer Gott ist und was er von uns möchte. Aber bei allem Fragestellen gibt es ein großes Aber. Denn auch wenn es vielleicht keine dummen Fragen gibt, gibt es falsche Fragen. Auch wenn es keine dummen Fragen gibt, gibt es falsche Fragen. Manche Leute sind schon länger Christen und stellen tiefergehende Fragen. Andere Menschen kennen Jesus noch nicht so lange und stellen einfachere Fragen. Und beides ist gut und wichtig. Ich habe das eben erklärt. Aber bei allen Fragen, die wir an oder die wir über Gott stellen, kommt es auf eine Sache an. Mit welcher Herzenseinstellung stellst du deine Frage? Du kannst die Frage stellen: Wer ist Jesus eigentlich? Das ist vielleicht deine Frage. Vielleicht rollen dann manche Christen so innerlich mit den Augen und denken: Naja, was für eine einfache Frage, ist doch klar. Aber wenn du diese Frage stellst, um Jesus besser kennenzulernen, dann ist es die beste Frage, die du stellen kannst. Und dann frage weiter. Und auf der anderen Seite kannst du die scheinbar schlauesten Fragen über Jesus stellen. Zum Beispiel die Frage: Wie würde Jesus eigentlich auf die chinesische Philosophie des Neo-Daoismus antworten? Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Und ich will auch nicht mal ausschließen, dass diese Frage irgendwann mal von Bedeutung sein kann. Aber wenn du diese Frage nicht stellst, weil du Jesus besser kennenlernen willst, sondern weil du diese Frage vielleicht hast, weil du einfach schlauer sein willst. Oder den anderen zeigen willst, wie viel du kannst und wie viel du weißt, dann ist es die völlig falsche Frage. Vielleicht bist du neugierig und willst dein Wissen vergrößern. Vielleicht willst du anderen zeigen, wie schlau du bist. Fragen zu stellen ist wichtig. Aber es gibt richtige und es gibt falsche Fragen. Richtige Fragen sind die, die man fragt, weil man Jesus besser kennenlernen will, weil man ihm die Ehre geben will, weil man wissen will, wer er ist. Falsche Fragen sind die, die man aus irgendwelchen anderen Gründen stellt. Sei es, um Jesus zu widerlegen oder sei es, um andere wissen zu lassen, dass man mehr weiß oder sei es, um selbst stolz zu werden, weil man doch so viel Ahnung hat über Jesus und das, was er sagt. In unserer heutigen Geschichte begegnen wir Menschen, die Jesus Fragen gestellt haben. Und wie ihr sicherlich schon an den Antworten von Jesus an diese Menschen gemerkt habt, sind es nicht nur völlig unterschiedliche Fragen, sondern Jesus zeigt auch, dass durch seine Reaktion, welche Arten von Fragen er richtig findet und welche Arten von Fragen einfach falsch sind. Und deswegen ist unser Thema für heute Morgen, wenn Menschen Fragen an Jesus haben. Und ich habe drei Punkte. Erstens, wenn Menschen Fragen an Jesus haben, dann sind die Motive entscheidend. Und in diesem ersten Punkt wollen wir uns die drei Fragen, die diese Menschen an Jesus haben, anschauen. Zweitens, wenn Menschen Fragen an Jesus haben, dann verurteilt er falsche Fragesteller. Da wollen wir uns die Antworten von Jesus auf die ersten beiden Fragen angucken. Und drittens, wenn Menschen Fragen an Jesus haben, dann kommt es auf die eine richtige Frage an. Und das ist dann die Antwort auf die dritte Frage, die Jesus gibt. Nochmal die drei Punkte. Thema, wenn Menschen Fragen an Jesus haben und dann erstens, wenn Menschen Fragen an Jesus haben, dann sind die Motive entscheidend. Zweitens, wenn Menschen Fragen an Jesus haben, dann verurteilt er falsche Fragesteller. Und drittens, wenn Menschen Fragen an Jesus haben, dann kommt es auf die eine richtige Frage an. Punkt 1. Wenn Menschen Fragen an Jesus haben, dann sind die Motive entscheidend. Die Situation in Jerusalem ist angespannt. Vor einigen Tagen ist Jesus aus Galiläa nach Jerusalem gekommen. In Galiläa war alles sicherer und Jerusalem war die Höhle des Löwen. Und anstatt dass Jesus heimlich nachts durch den Hintereingang nach Jerusalem reingeht, wenn er schon unbedingt nach Jerusalem kommen muss, zieht er wie ein König auf einem Esel nach Jerusalem ein und lässt sich öffentlich feiern. Er wusste ganz genau, die Obersten der Juden wollen ihn umbringen. Wir nahmen darauf keine Rücksicht. Dann hat er erst im Tempel für einen kleinen Aufstand gesorgt. Wir haben das gelesen in Kapitel 11. Weil er dort die Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben hat und gesagt hat, mein Haus ist nicht dafür da, dass wir hier Handel treiben oder sonst etwas tun. Mein Haus ist dafür da, dass ihr dort Gott anbetet. Dann als nächstes kamen dann die Schriftgelehrten zu ihm. Sie fragten ihn, Jesus, darfst du das überhaupt tun? Wer gibt dir eigentlich die Vollmacht, das zu tun? Jesus beantwortet diese Frage nicht, sondern stellt eine Gegenfrage. Und als die Schriftgelehrten sich weigern, diese Gegenfrage zu beantworten, beantwortet er ihnen ihre Frage auch nicht. Stattdessen erzählt er ein Gleichnis. Und zwar das Gleichnis von den Weingärtnern. Wir haben das in der letzten Predigt über Markus gehört. Und in diesem Gleichnis sagt er den Juden ins Gesicht, ihr wollt mich umbringen, ihr seid böse, und zwar wollt ihr mich umbringen, weil ihr schon immer die umbringen wolltet, die umbringen wolltet, die euch die Wahrheit gesagt haben. Das machte die Schriftgelehrten natürlich unglaublich wütend. Aber sie hatten ein Problem, denn das Volk liebte Jesus. Weil sie Angst vor dem Volk hatten, das lesen wir in Vers 12, gehen sie weg. Sie trauen sich nicht, ihn direkt umzubringen, ihn direkt gefangen zu nehmen. Und sie fassen einen neuen Plan. Sie gehen zu Jesus und überlegen sich, wenn wir ihm jetzt Fragen stellen und er auf diese Fragen falsch antwortet, dann können wir ihn anklagen und müssen ihn gar nicht öffentlich groß gefangen nehmen, sondern können ihm einen ganz ehrlichen Prozess in Anführungszeichen machen. Und aus diesem Grund stellen die ersten beiden Gruppen von Menschen in unserer Begebenheit jeweils eine Frage an Jesus. Und was sie sich erhoffen ist, hoffentlich gibt er uns die Antwort, die uns hilft, ihn zu verurteilen. Trotzdem sind die drei Fragen, die gestellt werden, nicht alle gleich. Sie sind sogar unterschiedlich. Die Motive der Leute, die fragen, sind unterschiedlich. Ihre Ziele sind teilweise unterschiedlich. Und wir wollen uns jetzt als erstes die erste Gruppe von Menschen angucken, die eine Frage stellt. Und schon diese erste Gruppe ist sehr beachtenswert, denn sie besteht aus zwei Gruppierungen der Juden, aus Pharisäern und Herodianern. Und wenn ihr damals gelebt hättet und ihr hättet Pharisäer und Herodianer zusammen die Straße lang kommen sehen, hättet ihr euch sehr gewundert. Denn was jeder Mensch in Jerusalem wusste, war, Pharisäer und Herodianer können sich nicht leiden. Das lag daran, dass sie beide eine völlig unterschiedliche Theologie hatten. Die Pharisäer auf der einen Seite, das waren die strengen, die Gesetzestreuen. Die forderten von jedem die strengste Einhaltung des Gesetzes. Das waren einerseits die biblischen Gesetze, die wir im Alten Testament lesen, und dann hatten die Pharisäer sich noch ganz viele Gesetze dazu ausgedacht, die meistens dazu dienten, dass man schon gar nicht in die Gefahr kommt, auch nur eins der biblischen Gebote zu übertreten. Für diese Pharisäer war die Besetzung durch die Römer das Schlimmste. Und die griechisch-römische Kultur, die die Römer mitbrachten, die war für sie einfach verachtenswert. Dann waren da die Herodianer auf der Gegenseite. Und sie waren so das ziemliche Gegenteil von den Pharisäern. Auch sie waren offiziell Juden, aber anders als die Pharisäer nahmen sie das mit dem Jüdischsein nicht so richtig ernst. Wie der Name schon sagt, waren sie Anhänger des Herodes. Und Herodes war ja der König über Israel, den die Römer eingesetzt hatten. Geprägt waren sie völlig von dem heidnisch-griechischen Denken. Und wenn sie jüdische Frömmigkeit zeigten, also wenn sie in den Gottesdienst gingen oder in den Tempel, dann war das eigentlich nur äußerlich. Und aus diesem Grund hatten sich Pharisäer und Herodianer in Jerusalem normalerweise nichts zu sagen. Aber beide hassten Jesus von ganzem Herzen. Und das schweißte sie zusammen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gelang es eigentlich Jesus, diese beiden Gruppen, obwohl die so unterschiedlich tickten, gegeneinander aufzubringen? Und die Antwort auf diese Frage liegt darin, dass das Evangelium, was Jesus brachte, zwei Gruppen in dieser Welt immer unglaublich provoziert. Auf der einen Seite provoziert das Evangelium die religiösen Menschen, die so ticken wie die Pharisäer. Es sind die Menschen, die wirklich Gott ernst nehmen. Und sie glauben, durch Anstrengung sich bei Gott etwas erarbeiten zu können. Sie hoffen, durch gute Werke sich irgendwie in den Himmel hocharbeiten zu können. Und solche Menschen gibt es in allen Religionen. Und zu diesen Menschen sagt Jesus und es sagt das Evangelium, ihr könnt euch nichts erarbeiten. Eure Werke sind in dieser Hinsicht vor Gott wertlos. Gott liebt es, wenn wir ihm gehorchen. Aber wir können nicht zu ihm kommen, weil wir ihm gehorchen, sondern wir gehorchen ihm, weil wir zu ihm kommen durften. Das sagt uns das Evangelium. Und das sagte Jesus den Pharisäern. Und er sagte ihnen dann auch, eure Rettung ist zu 100% meine Gnade. Und das wollten sie nicht hören. Und das wollen bis heute religiöse Menschen nicht hören. Auf der anderen Seite stehen die Nicht-Religiösen oder die Säkularen, würden wir heute vielleicht sagen. Das sind die, die so ticken wie die Herodianer. Das sind die Leute, die entweder sagen, es gibt keinen Gott und wenn es einen gibt, dann interessiert er sich nicht für mich und ich mich eigentlich nicht für ihn. Oder sie sagen, ich glaube zwar irgendwo an Gott, da oben wird schon irgendwer sein, aber irgendwie bleibt das alles so oberflächlich. Und ihr Leben leben sie so, als gäbe es keinen Gott. Und zu solchen Menschen sagt Jesus, wer zu mir gehören will, der muss mir nachfolgen. Und der muss sein Kreuz, er muss mein Kreuz auf sich nehmen. Der muss sein eigenes Leben aufgeben. Und so provozierte Jesus beide Gruppen, obwohl sie eigentlich völlig unterschiedlich waren.
Und so nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist dann mein Freund, taten sich Pharisäer und Herodianer zusammen und kamen zu Jesus. Und ihr Ziel ist auch klar, sie stellten ihm diese Frage nicht in erster Linie, weil sie eine Antwort haben wollten. Sie stellten ihm diese Frage, um ihn zu versuchen. Und sie wussten ganz genau, wenn Jesus etwas Falsches sagt, dann haben wir etwas in der Hand, um ihn zu verurteilen. Und von daher ist bei dieser ersten Frage die Sachlage völlig klar. Es ist eine falsche Frage. Keiner von den Leuten, die da zu Jesus kamen, hatte das Ziel, Jesus besser kennenzulernen. Sie wollten ihn drankriegen. Lukas schreibt dazu im Parallelbericht in Lukas 20, Vers 20, und sie lauerten ihm auf und sandten Aufpasser ab, die sich stellen sollten, als wären sie anständig, um ihn bei einem Wort zu fassen, damit sie ihn der Regierung und der Gewalt des Statthalters ausliefern können. Lukas beschreibt das noch ein bisschen lebendiger, was diese Leute vorhatten. Und so kommen sie dann auch völlig heuchlerisch zu Jesus, Vers 14. Sie sagen, Jesus, du bist wahrhaftig. Jesus, du nimmst ja auf niemanden Rücksicht. Du siehst die Person des Menschen nicht an. Du ziehst wirklich dein Ding durch, Jesus. Und du lehrst den Weg Gottes. Und du lehrst nicht nur irgendeinen Weg, du lehrst sogar den Weg der Wahrheit gemäß. Wahrscheinlich kam niemals im ganzen Neuen Testament so viel Wahrheit aus dem Mund von Pharisäern. Wahrscheinlich waren sie aber auch nie so verlogen wie in diesen wenigen Worten. Denn eins ist im Markus-Evangelium klar geworden. Von dem, was die Pharisäer hier zu Jesus sagen, glaubten sie selbst das Allerwenigste. Und direkt nach ihrer salbungsvollen Lobrede, nach ihrer heuchlerischen Lobrede auf Jesus, kommt dann die Frage, die sie sich ausgedacht haben, um Jesus dran zu kriegen. Das ist die Frage, Jesus, ist es erlaubt, dem Kaiser in Rom die Steuer zu geben oder nicht? Und sie fragen dann nochmal konkret, sollen wir sie ihm geben oder sollen wir sie ihm nicht geben? Jesus, sag an. Wir haben schon gesehen, die Fragesteller wollten nicht wirklich eine Antwort haben. Ihre Heuchelei besteht in zwei Dingen. Erstens, und das haben wir schon gesehen, ist ihre Lobrede völlig geheuchelt. Und die zweite Sache ist, dass sie für sich selbst die Frage schon längst beantwortet hatten. Alle Juden zahlten den Römern Steuern. Sogar die Römer hassenden Pharisäer. Bevor wir jetzt auf die Reaktion von Jesus zu sprechen kommen, wie er auf diese Frage, auf diese heuchlerische Frage reagiert, wollen wir uns in diesem ersten Punkt erstmal noch die anderen beiden Fragen anschauen. Denn als nächstes kommen die Sadduzäer zu ihm. Und wie die Pharisäer und die Herodianer waren auch die Sadduzäer eine Partei der Juden. Wie die Pharisäer und die Herodianer hassten auch sie Jesus. Sie waren den Herodianern ähnlich insofern, dass sie ein wenig religiös waren und stark von der griechischen Kultur geprägt. Und politisch gesehen waren sie die einflussreichste und die größte Partei unter den Juden. Ihnen war es wichtig, ihre Macht zu erhalten und sie stellten meistens den Hohepriester. Also der Hohepriester, wenn ihr von dem in der Bibel lest, dann ist es immer ein Sadduzäer. Und sie liebten auch den Tempel. Aber sie liebten nicht den Tempel, weil es der Ort war, wo man hingehen konnte, um Gott zu begegnen und mit ihm Gemeinschaft zu haben, sondern sie liebten den Tempel, weil er so groß war und weil er so gut aussah und weil er so viel Gold war und weil der wirklich ihre Religion darstellte. Und sie konnten die Pharisäer nicht leiden. Denn die Pharisäer, die waren ja engstirnig und die waren fundamentalistisch. Und die Sadduzäer nahmen es auch mit dem Gesetz nicht so ernst. Und vor allem glaubten sie nicht an die Auferstehung der Toten. Sowas, das war ihnen zu fremd. Markus erwähnt das auch nochmal in Vers 18. Es sind die, die nicht an die Auferstehung glauben. Damit sind die Sadduzäer vielleicht vergleichbar mit vielen Theologen heute an unseren westlichen Universitäten. Irgendwie religiös. Aber wenn irgendeine Sache vom Verstand her keinen Sinn macht, wie die Auferstehung, dann glauben wir sowas nicht. Und sie kommen zu Jesus mit einem konstruierten Fallbeispiel. Und der Hintergrund zu diesem Fallbeispiel ist das, was wir heute in der ersten Schriftlesung gelesen haben. Nämlich das Gesetz, was Mose den Israeliten gegeben hat, für den Fall, dass ein Ehepaar verheiratet ist und dann stirbt der Mann. In so einem Fall war dann der Bruder des Mannes verpflichtet, die Witwe zu heiraten, und der erste Sohn von den beiden würde dann den Namen des verstorbenen Bruders weiterführen und würde gleichzeitig sein Erbe bekommen. Das war das Prinzip. Auf diese Weise wurde einerseits die Versorgung der Witwe gesichert und außerdem der Fortbestand der Familie des verstorbenen Mannes. Und auf dieses Gebot beziehen sich jetzt die Sadduzäer. Und sie bauen ihr Beispiel schön aus und erzählen eine Geschichte. Da ist eine Frau und 7-mal stirbt ihr der Mann weg. Und es sind 7 Brüder, die sie nacheinander geheiratet hat, weil eben immer der nächste Bruder sie im Prinzip heiraten musste. Und die Frage der Sadduzäer ist jetzt, naja, wenn jetzt die Frau auch noch stirbt und sie kommt in den Himmel, mit wem ist sie dann eigentlich verheiratet? Die Frage ist durchaus interessant. Aber es ist wieder eine falsche Frage. Auch die Sadduzäer haben nämlich überhaupt nicht das Ziel, Jesus besser kennenzulernen. Ihre Motive sind zwar nicht ganz so niederträchtig, wie das bei den Pharisäern und den Herodianern der Fall war, und sie schleimen auch nicht so rum. Jesus und die Sadduzäer wussten beide ganz genau, dass sie in vielen theologischen Fragen unterschiedlicher Meinung waren, viel mehr als Jesus und die Pharisäer. Ziel der Sadduzäer war es, sich über Jesus lustig zu machen. Ja, guckt mal, Leute, wie fundamentalistisch dieser Jesus die Bibel versteht. Der nimmt die wörtlich. Und die Pharisäer gleich mit. Die glauben alle an die Auferstehung. So wollten die Sadduzäer Jesus in erster Linie keine Falle stellen, sondern im Prinzip wollten sie ihn vor dem Volk lächerlich machen. Und auch den Sadduzäern antwortet Jesus sehr weise. Auch das werden wir im zweiten Punkt uns angucken und uns jetzt erstmal der dritten Frage zuwenden. Nach den Pharisäern kamen die Sadduzäer, beiden antwortete Jesus, und danach dachten sich die Pharisäer, einen Versuch haben wir noch und den nutzen wir. Ja, er hat es den Sadduzäern jetzt richtig gegeben und vielleicht schaffen wir es ihm doch noch ranzukriegen mit einer Frage. Markus macht es nicht so deutlich, aber Matthäus berichtet uns, dass die Pharisäer sich wirklich zusammengetan haben, sich überlegt haben, okay, eine Frage stellen wir noch. Und einer von den Pharisäern ergreift die Initiative und geht zu Jesus und stellt die Frage. Sie kommen diesmal nicht als Gruppe, sondern dann kommt tatsächlich nur einer. Er sah, dass Jesus den Sadduzäern gut geantwortet hat. Und auch diese dritte Frage ist nicht aufrichtig. Dieser Pharisäer ist zwar Jesus deutlich freundlicher gegenüber eingestellt als die erste Gruppe von Menschen und die zweite Gruppe von Menschen, aber auch dieser Mann kam zu Jesus, wie wir bei Matthäus lesen, um Jesus zu versuchen. Und die Frage, die dieser Mann stellt, ist wieder sehr interessant. Er fragt nämlich die Frage, welches ist das Wichtigste, das Höchste, das erste Gebot? Die Pharisäer haben mal durchgezählt im Alten Testament und haben festgestellt, es gibt im Alten Testament 613 Gebote. Und da ist natürlich eine wichtige Frage, welches ist eigentlich das Wichtigste von diesen 613 Geboten? Und über diese Frage haben die Pharisäer sich über Jahrzehnte Gedanken gemacht. Es gab große und hohe Rabbis, die haben dazu Thesen aufgestellt. Und jetzt sollte dieser Pharisäer mal Jesus fragen. Jesus, was sagst du eigentlich zu dieser Frage? Und auch ihm antwortete Jesus. Und die Antwort darauf wollen wir uns im dritten Punkt angucken. Und bevor wir jetzt auf die Antworten von Jesus kommen, möchte ich dir eine Frage stellen. Nämlich die Frage, was sind deine Motive, wenn du Jesus oder wenn du über Jesus Fragen stellst? Wahrscheinlich sind sie niemals so verwerflich wie die Motive der Pharisäer oder der Sadduzäer. Aber es geht Jesus um dein Herz. Und dann musst du gar nicht fragen, um zu zeigen, wie widersprüchlich die Bibel ist oder wie sinnlos das alles mit Jesus ist. Dann reicht es schon, wenn du fragst, um deine eigene Neugierde zu befriedigen. Oder um dein theologisches System aufrechtzuerhalten. Oder du fragst vielleicht danach, Jesus, wie kannst du mir eigentlich mein Leben hier angenehmer machen? Fragen sind gut. Und wenn wir aufhören zu fragen, ist das schlecht. Aber wenn wir dann fragen, dann kommt es darauf an, dass wir Fragen fragen, die aus einem Herzen kommen, dass Jesus die Ehre geben will. Darum geht es. Das gilt heute und das galt damals. Und weil das die Leute damals nicht begriffen haben, da antwortet Jesus so scharf auf ihre Fragen. Zumindest bei den ersten beiden Fragen ist seine Antwort sehr, sehr deutlich. Und diese Antworten wollen wir uns jetzt angucken. Zweiter Punkt. Wenn Menschen Fragen an Jesus haben, dann verurteilt er falsche Fragesteller. Die Frage der ersten Gruppe, der Pharisäer und der Herodianer, war: Sollen wir dem selbsternannten Gottkaiser Steuern bezahlen oder nicht? Und wir haben gesehen, sie wollten eigentlich keine Antwort. Sie wollten Jesus eine Falle stellen. Die Frage war ja für Jesus auch sehr gefährlich. Entweder Jesus würde auf diese Frage antworten: Ja, gebt dem Kaiser die Steuer. Die eine Möglichkeit. Dann könnten die Juden ihn vor dem jüdischen Hohen Rat verklagen nach dem Motto: Also dieser Mann, dieser Jesus, behauptet, der Sohn Gottes und König zu sein. Aber dann sagt er, man soll das Geld einem anderen König, nämlich dem Kaiser, geben. Das ist eine Problem. Außerdem war auf einem römischen Denar, also der Münze, um die es geht, nicht nur der Kopf des römischen Kaisers zu sehen, sondern auch so eine Aufschrift. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Und zur Zeit von Jesus stand auf den Münzen: Kaiser Tiberius, der Erhabene, Sohn des göttlichen Augustus. Auf dieser Münze, die der Kaiser durch das gesamte römische Reich verbreiten ließ, stand also im Prinzip drauf: Diese Münze kommt von Tiberius und Tiberius hält sich selbst für Gott. Und hätte Jesus gesagt: Zahlt Steuern, dann hätten die Juden gesagt: Dieser Jesus, der sagt, er ist König, sagt aber, zahlt die Steuern einem anderen König. Der sagt, er ist Gottes Sohn, aber akzeptiert den Kaiser als Gott. Das kann doch nicht sein. Andere Möglichkeit ist, Jesus würde sagen: Zahlt keine Steuern. Dann würden die Juden sagen: Ja, ihr Römer, um den Jesus müsst ihr euch mal kümmern. Weil dieser Jesus, der ist ein Revolutionär und ein Steuerhinterzieher. Und er fordert uns dazu auf, euch keine Steuern zu bezahlen, obwohl ihr doch alles Recht habt, Steuern einzunehmen. Das waren die beiden Möglichkeiten. Und ihr merkt, es war eine Fangfrage. Denn egal, wie Jesus antworten würde, die Juden würden ihn dran kriegen. Wir wären wahrscheinlich an der Stelle von Jesus ziemlich sprachlos gewesen. Wir hätten vielleicht gestottert und geschwitzt und uns überlegt, was sollen wir sagen? Aber Jesus ist Gottes Sohn. Und deswegen durchschaut er auf der einen Seite die Fragesteller. Vers 15, er stellt ihnen die Frage: Weshalb versucht ihr mich? Und zweitens lässt er sich von der Frage überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Er gibt ihnen einen Auftrag. Er sagt: Bringt mir einen römischen Denar her. Da stellt sich natürlich die Frage: Wieso holt Jesus nicht einfach einen aus seiner eigenen Tasche? Hätte er auch machen können. Möglichkeit ist, dass er keinen hatte. Aber wahrscheinlicher ist, dass er diesen Denar eben aus der Hand der Pharisäer und Herodianer bekommen wollte. Und als die Pharisäer und die Herodianer ihm diesen Denar gab, da konnte er ihnen den Spiegel vorhalten. Denn bevor Jesus überhaupt ein Wort antwortete, war ziemlich klar, dass die Pharisäer und die Herodianer längst eine Antwort auf die Frage für sich selbst gefunden haben, ob sie Steuern zahlen oder nicht. Die Pharisäer und die Herodianer machen deutlich, indem sie einfach in ihre Tasche greifen und einen Denar rausholen: Wir haben uns längst mit dem römischen Geldsystem arrangiert. Jesus zeigt ihnen: Leute, ihr seid doch längst im römischen Geldsystem drin. Ihr habt für euch doch längst eine Antwort auf die Frage gefunden: Sollen wir uns an diesem Geldsystem beteiligen, obwohl der Kaiser auf dem Geld behauptet, selbst Gott zu sein? Fragt doch nicht so scheinheilig nach. Und dann stellt Jesus eine Frage, und zwar stellt er die Frage nach dem Kopf des Kaisers, der auf der Münze zu sehen war. Vers 16, wer ist da drauf? Und die Antwort ist natürlich offensichtlich. Jedes Kind im Römischen Reich wusste, wer auf den Münzen drauf ist. Und sie antworten auch der Kaiser. Und dann gibt Jesus diese Antwort, die zu den vielleicht bekanntesten Versen in den Evangelien gehört. Vers 17: Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Jesus gibt uns hier in diesem einen Vers keine vollständige Belehrung darüber, wie wir uns gegenüber gottlosen Regierungen verhalten sollen. Aus der Antwort können wir zum Beispiel nicht ableiten, dass jede Sache in dieser Welt entweder von der Regierung oder von Gott bestimmt wird. So nach dem Motto, es gibt Dinge, die gehören der Regierung und damit überhaupt nicht Gott. Und es gibt Dinge, die gehören Gott und die gehen die Regierung nichts an. Es ist nicht so zu verstehen, als gäbe es da einen großen Gegensatz. Später in Römer 13 erklärt uns Paulus, dass auch die Regierung von Gott eingesetzt ist und Gott gehört alles. Das macht die Bibel auch klar, denn er hat alles erschaffen. Das heißt auch nicht, dass, ja, aber trotzdem haben sie alle Regierungen von Gott den Auftrag und das Recht zu regieren und Steuern einzutreiben. Und Jesus sagt hier, alle Menschen, ob sie Christen oder Nichtchristen sind, sind verpflichtet, das zu zahlen und dem Staat zu gehorchen. Und die Grenze des Gehorsams ist erst dann erreicht, wenn eine Regierung von uns etwas fordert, das gegen Gottes Gebote geht. Aber bis dahin müssen wir Steuern zahlen, bis dahin dürfen wir Kindergeld annehmen, und bis dahin sollen wir nach Möglichkeit wählen gehen. Aber gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, ist nur ein Grundsatz. Der andere ist wichtiger und das ist der Grundsatz, gebt Gott, was Gott gehört. Da ist die Frage, was gehört denn Gott? Jesus erklärt ja den Juden, die Münze gehört dem Kaiser, weil der Kopf oder das Bild des Kaisers da drauf ist. Im Umkehrschluss heißt es auch, Gott gehört das, wo Gottes Bild drauf ist. Und das bist du als Mensch. Du bist im Bild Gottes erschaffen. Und die mit auf der Gemeindefreizeit waren, die erinnern sich hoffentlich. Da haben wir das betrachtet, was es heißt, dass wir im Bild Gottes geschaffen sind. Und deswegen gehörst du Gott. Du bist es schuldig, dein Leben Gott zu geben, und zwar ganz. Es ist wichtig, dem Staat, auch dem Gottlosen, das zu geben, was wir ihm schuldig sind. Aber es ist wichtiger, Gott das zu geben, was wir ihm schuldig sind. Und das ist unser ganzes Ich, das ist unser ganzes Leben. Es ist dieses Ich, was wir am liebsten selbst bestimmen. Und dieses Ich trägt das Bild Gottes. Deswegen bist du dazu aufgerufen, dein ganzes Leben in den Dienst Gottes zu stellen. Die Juden wunderten sich nach diesem Vortrag oder dieser Antwort über ihn. So lesen wir es in Vers 17 am Ende. Jesus hatte sie verurteilt mit einer einfachen Gegenfrage, nämlich, weshalb versucht ihr mich? Aber er ist dort nicht stehen geblieben. Er hätte einfach an dieser Stelle aufhören können und sagen können, ihr fragt nicht aufrichtig und deswegen bekommt ihr keine Antwort. Aber er gibt eine Antwort. Einerseits, um den Pharisäern zu zeigen, dass sie ihn mit solchen Fragen nicht drankriegen können. Aber auch, um allen, die sich aufrichtig für eine Antwort interessieren, eine Antwort zu geben. Und es ist eine Antwort, die so gut ist, dass sie die eiskalten Fragesteller sprachlos zurücklässt. Und ganz ähnlich macht es Jesus auch bei der zweiten Frage. Jesus geht auch dort einen zweifachen Weg. Auf der einen Seite verurteilt er die Sadduzäer. Und auf der anderen Seite gibt er eine Antwort für alle, die sich für die Antwort interessieren. Die Frage der Sadduzäer war die Frage nach der Ehe im Himmel. Und sie glaubten nicht an die Auferstehung und sie wollten Jesus deutlich machen, dass der Glaube an so etwas Fundamentalistisches oder Unlogisches wie die Auferstehung auch biblisch gesehen vollkommen unlogisch ist. Jesus verurteilt auch sie. Vers 24, das Erste, was Jesus zu ihnen sagt, ist: Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes? Die Schriften, also das Alte Testament nicht zu kennen, das war ein harter Vorwurf. Denn viele der Sadduzäer kannten zumindest die 5 Bücher Mose auswendig. Die Pharisäer haben immer das ganze Alte Testament gelernt und die Sadduzäer, die hielten die 5 Bücher Mose für das Allerwichtigste, aber das kannten sie. Sie kannten die Bibel auswendig, aber sie kannten sie nicht als das lebendige Wort Gottes. Sie kannten es vom Kopf her, könnten wir sagen, sie kannten es aber nicht vom Herzen. Und das war ihr Problem. Und das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, ihr kennt auch die Kraft Gottes nicht. Er will nicht sagen, ihr seid dumm, weil ihr wisst nichts. Er will sagen, ihr kennt die Bibel nicht, weil ihr die Kraft Gottes nicht kennt. Weil euer Herz gegen Gott eingestellt ist. Jesus sagt hier im Prinzip, man kann kennen und man kann doch nicht kennen. Paulus sagt einmal im Neuen Testament, dass es Leute in den Gemeinden gibt, die immer zu lernen und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und diese Verurteilung von Jesus ist sehr hart, aber Jesus hört auch an dieser Stelle nicht auf, sondern er erklärt, wie das mit der Auferstehung von Jesus denn jetzt wirklich ist. Und Jesus macht zwei Punkte. Erstens sagt er in Vers 25, im Himmel gibt es keine Ehe mehr. Dort leben wir ehelos wie die Engel im Himmel. Und zweitens begründet er den Sadduzäern aus dem Alten Testament und interessanterweise aus den fünf Büchern Mose, also dem Teil, den sie wirklich ernst nahmen, warum es die Auferstehung geben muss. Er verweist auf die Geschichte von Mose und dem brennenden Dornbusch. Damals stand Mose vor einem Dornbusch, der gebrannt hat in der Wüste und doch nicht verbrannt ist. Und Gott redete aus diesem Busch und erklärte Mose, wer er ist. Und Gott stellte sich dem Mose vor als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose wusste ganz genau, wer Abraham, Isaak und Jakob sind. Das waren nämlich seine Vorfahren. Aber ein Problem gab es mit Abraham, Isaak und Jakob zur Zeit von Mose. Die waren seit mehreren hundert Jahren tot. Und Jesus sagte den Sadduzäern, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Abraham, Isaak und Jakob sind gestorben und waren tot und damit war es vorbei. Oder Abraham, Isaak und Jakob sind zwar auf dieser Erde gestorben, aber sie sind dann auch vorläufig wieder auferstanden und sind jetzt in Gottes Gegenwart. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und Jesus sagt, da Gott ein Gott der Lebenden ist, muss die zweite Möglichkeit stimmen. Müssen Abraham, Isaak und Jakob auferstanden sein. Denn ein Gott der Lebenden würde sich niemals einem anderen Menschen oder einem Menschen vorstellen, als ich bin der Gott von und dann einfach ein paar Namen nennen von Leuten, die längst gestorben sind. Das wäre nicht der Gott der Lebenden, das wäre der Gott der Toten. Und weil sie das nicht begriffen, sagt Jesus zum Schluss in Vers 27 noch einmal harte Worte. Er sagt, ihr irrt sehr. Und ich denke, ihr habt gemerkt, dass beide Fragen durchaus sehr interessant sind. Und die Antworten von Jesus zeigen, dass es sogar durchaus wert ist, mal darüber nachzudenken. Und wir können als Christen dankbar sein, dass wir diese Antworten haben. Denn wir wissen jetzt zum Beispiel, dass unsere Ehen nur in diesem Leben gelten, dass wir Steuern zahlen sollen und vor allem, dass unsere Auferstehung sicher ist, weil Gott ein Gott der Lebenden ist. Aber wir lernen auch, wie problematisch es ist, wenn wir mit einer falschen Haltung zu Jesus kommen. Es gibt viele verschiedene falsche Haltungen und die Juden führen uns vor Augen, welche es gibt und was Jesus dazu sagt. Und wir wollen jetzt als letztes uns die Antwort auf die dritte Frage angucken. Diesmal ist es nur ein einzelner Mann, wir haben das schon gesehen, der zu Jesus kommt und eine Frage stellt. Bei ihm sind verschiedene Dinge anders. Zunächst einmal wird überhaupt nicht klar oder nicht wirklich klar, mit welcher Einstellung dieser Mann zu Jesus kommt. Irgendwie wollte er Jesus gleichzeitig versuchen, aber auch von ihm lernen. Und so lief dieses Gespräch ganz anders ab als die vorherigen beiden. Das bringt uns zum dritten und letzten Punkt. Wenn Menschen Fragen an Jesus haben, dann kommt es auf die eine richtige Frage an. Die Frage, die dieser Mann stellt, ist, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus zitiert als Antwort zwei Gebote aus den fünf Büchern Mose. Und zwar die Gebote, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und zwar mit deinem Denken, deinen Gefühlen, deinem Wollen und deiner ganzen Kraft. Wir haben das heute in der Gesetzeslesung gelesen, diese beiden Abschnitte, wo die Gebote auftauchen. Und Matthäus berichtet uns, dass Jesus, nachdem er diese beiden Gebote zitierte, dann noch hinzufügte, In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Was Jesus hier sagt, ist, diese beiden Gebote, die beiden Liebesgebote, fassen alle anderen Gebote der Bibel zusammen. Jedes einzelne Gebot, was du im Alten und was du im Neuen Testament findest, lässt sich auf eines dieser beiden Gebote zurückführen. In einem gewissen Sinn braucht man also gar nicht mehr zu kennen als diese beiden Gebote. Alle anderen Gebote sind im Prinzip Erklärungen oder Ausführungen, wie man denn jetzt im Alltag und ganz praktisch in verschiedenen Bereichen des Lebens diese beiden Gebote verstehen und erfüllen soll. Zum Beispiel gibt es das Gebot, du sollst nicht stehlen. Das Gebot, du sollst nicht stehlen, erklärt uns das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst näher. Und zwar erklärt uns das Gebot, du sollst nicht stehlen näher, wie wir mit dem Besitz unseres Nächsten umgehen sollen, wenn wir ihn lieben. Und so könnten wir das mit allen Geboten machen, die wir in der Bibel finden. Und weil das so ist, ist es übrigens auch falsch, die Gebote und die Liebe Gottes gegeneinander auszuspielen. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich brauche die Gebote in der Bibel nicht, denn ich liebe ja Jesus. Jesus würde zu jemand, der sowas sagt, sagen, du liebst mich, das ist schön für dich. Dann schau dir die Gebote an, dann weißt du, wie du die Liebe praktisch ausleben kannst. Mit diesem Mann ist irgendwas anders als mit den Pharisäern. Er kam als Gesandter der Pharisäer. Die Pharisäer haben ihn geschickt, um Jesus zu versuchen. Das lesen wir bei Matthäus. Aber schon am Anfang lesen wir, dass dieser Mann die Antwort von Jesus gut fand und dass er deshalb kam. Und deshalb war seine Antwort zwar noch nicht richtig, aber sie ging in die richtige Richtung. Und es gibt auch keinen Vorwurf von Jesus. Jesus fragt nicht, warum versuchst du mich? Es gibt nur die klare Antwort. Jesus zitiert diese beiden Gebote. Und der Pharisäer, der stimmt ihm uneingeschränkt zu. In Vers 32 sagt er, recht so, Meister. Und dann wiederholt er alles, was Jesus gesagt hat, in Kurzform und bringt es wirklich sehr gut auf den Punkt und fügt dann noch etwas sehr Entscheidendes hinzu. Das ist mehr als alle Brand- und Schlachtopfer. Im Alten Testament waren Opfer ja dafür da, um die Vergebung der Sünden zu symbolisieren. Und viele Juden zur Zeit von Jesus, aber schon im Alten Testament, behandelten Opfer so, als wären die so eine Art Medizin oder Schluckimpfung gegen die für die Sünde bestraft würden. Juden dachten sich, ich bemühe mich halt, die Gebote zu halten, und wenn es nicht klappt, dann ist auch egal, denn dann gibt es ja noch die Opfer. Aber das war überhaupt nicht der Sinn der Opfer. Opfer war nur dann wahrer Gottesdienst, wenn der Mensch, der da opferte, seine Sünden auch bereute. Es ging auch im Alten Testament schon um Gehorsam, der von Herzen kommt. Und das war das, was Gott in allererster Linie wichtig war. Nicht Opfer oder das rein äußerliche Halten von Geboten. Und obwohl dieser Mann ein Pharisäer war und die Pharisäer genau diesen Fehler begingen, nicht auf ihr Herz zu achten, sondern auf das äußerliche Halten des Gesetzes, hatte er diesen wichtigen Punkt begriffen. Er ist ein leuchtendes Beispiel in all diesen traurigen und tragischen Gesprächen, die Jesus hier führt. Und Jesus sah auch, dass dieser Mann sehr verständlich geantwortet hat. Vers 34 lesen wir, dass Jesus zu ihm sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Ich habe diesen dritten Punkt genannt, wenn Menschen Fragen an Jesus haben, dann kommt es auf die eine richtige Frage an. Wir hatten erst diese beiden Gruppen, die mit der völlig falschen Einstellung zu Jesus kamen. Jesus verurteilt sie ganz klar. Und wir haben diesen letzten Mann, der eine sehr kluge Frage stellt. Seine Einstellung zu Jesus scheint ja schon anfangs recht positiv zu sein. Und am Ende des Gespräches sind sich dann dieser Mann und Jesus sogar völlig einig. Und trotzdem sagt Jesus nicht zu ihm, willkommen im Reich Gottes, sondern Jesus sagt zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Warum? Und ich glaube, dass die Antwort ist, weil der Mensch oder dieser Mann nicht die eine Frage gestellt hat, die er hätte fragen sollen. Er fragte nämlich nach den Geboten, als würde der Weg ins Reich Gottes über die Gebote führen. Aber der Weg ins Reich Gottes, der führt niemals über das Gesetz. Wenn du Jesus nur eine Frage stellen kannst, dann frage ihn nicht, Jesus, welche Gebote muss ich denn jetzt halten? Oder was ist das Höchste, was ich für dich tun kann? Sondern wenn du Jesus nur eine Frage stellen kannst, dann frag nach dem Evangelium. Dann frag nicht, was kann ich für dich tun, dann frag, was hast du für mich getan? Einige Jahre später war Jesus längst wieder im Himmel. Und ein Mann namens Paulus und sein Freund Silas zogen durch die Welt, um dieser Welt von Jesus zu erzählen. Und eines Tages wurden sie in der griechischen Stadt Philippi gefangen genommen und ins Gefängnis geworfen. Und obwohl es ihnen dort bestimmt nicht gut ging, lobten und priesen sie Gott. Sie saßen eine Weile im Gefängnis und Gott schickte dann ein Erdbeben und alle Gefangenen konnten aus diesem halb zerstörten Gefängnis rauslaufen. Und als der Kerkermeister, der Chef dieses Gefängnisses, das sah, wollte er sich umbringen, weil er wusste, was die Römer mit ihm machen würden, wenn sie mitkriegen, dass er die Gefangenen hat ziehen lassen. Und Paulus bringt ihn davon ab und sagt, stopp, warte, wir sind alle noch da. Und dieser Kerkermeister hat wahrscheinlich mitbekommen, wie Paulus und Silas dort im Gefängnis Lieder sangen und von Jesus erzählt hatten. Und er stellt dann eine Frage. Und das ist diese eine Frage, die wir alle stellen sollten. Diese Frage, die auch der Pharisäer nicht gestellt hat, ist nämlich die Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Auch er denkt immer noch, er müsste irgendetwas tun, aber er fragt schon nach Rettung. Was muss ich tun, um errettet zu werden? Das ist die beste Frage, die man stellen kann. Vielleicht ist sie nicht so theologisch gebildet wie die Frage nach dem höchsten Gebot. Wahrscheinlich hat der Kerkermeister noch niemals das Alte Testament gelesen gehabt. Aber er hat die richtige Frage gestellt. Denn die Antwort auf diese Frage, die bringt Menschen nicht nur nahe zum Reich Gottes, die bringt Menschen in das Reich Gottes. Und das ist die Antwort, die Paulus dem Kerkermeister damals gab. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Amen.